gespannt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 16 Uhr mit Birgit Röhricht. Bei den Jusos formiert sich Widerstand gegen den Koalitionsvertrag von Union und SPD. Die Landesverbände in Bayern und Schleswig-Holstein riefen dazu auf, bei der anstehenden SPD-Mitgliederbefragung mit Nein zu stimmen. Auch die Berliner Jusos wollen den Vertrag ablehnen. Kritisiert werden unter anderem die Pläne der künftigen Bundesregierung, die Migrationspolitik zu verschärfen und das Bürgergeld in seiner jetzigen Form abzuschaffen. Die SPD-Mitgliederbefragung beginnt diesen Dienstag und dauert 2 Wochen. Bei einem neuen russischen Luftangriff auf die Ukraine sind viele Zivilisten getötet worden. Im Zentrum der Stadt Sumy schlugen heute 2 Raketen ein. Präsident Selenskyj spricht von mehr als 30 Todesopfern. Florian Kellermann.
Fotos und Videos zeigen brennende Autos, stark beschädigte historische Gebäude sowie zahlreiche Tote und Verletzte auf den Straßen. Zum Zeitpunkt des Angriffs seien viele christliche Gläubige auf dem Weg in die Kirche gewesen, kommentierte der ukrainische Außenminister Andriy Sybiha. Vor etwas über einer Woche schlug eine russische Rakete in Kryvyi Rih in einem Wohnviertel ein. 19 Menschen starben, von ihnen 9 Kinder.
Israel weitet seine Militäreinsätze im Gazastreifen aus. Wie die Armee bestätigt hat, ist dabei auch ein Krankenhaus im Norden des Palästinensergebietes beschossen worden. Dort habe die Terrormiliz Hamas eine Kommandozentrale unterhalten, hieß es. Nach Angaben der Klinikleitung wurden Teile des Krankenhauses zerstört. Das Personal brachte die Patienten nach einer israelischen Vorwarnung in Sicherheit. Ein Intensivpatient habe aber nicht überlebt. Papst Franziskus hat sich am heutigen Palmsonntag überraschend auf dem Petersplatz in Rom gezeigt. Zum Ende einer Messe erschien er im Rollstuhl und wünschte den Besuchern eine gute Karwoche. Lisa Weiß.
Die Messe auf dem Petersplatz hat der argentinische Kurienkardinal Leonardo Sandri geleitet, denn Papst Franziskus ist immer noch angeschlagen. Grundsätzlich scheint es Papst Franziskus aber besser zu gehen. In der vergangenen Woche ist er mehrmals unerwartet öffentlich aufgetreten.
Der Abriss der maroden Ringbahnbrücke am Berliner Autobahndreieck-Funkturm kommt voran. Wie der Sprecher der Autobahn GmbH Brodel dem RBB mitteilte, sind die zentralen Betonteile bis zum Morgen von Spezialbaggern abgebrochen worden. Seit gestern Abend wird auch die Westendbrücke weiter nördlich abgerissen. Und das waren die Nachrichten. Das Wetter am Nachmittag von Südwesten her Wolken. Zurzeit haben wir in Berlin Eiskeller. 23 Grad, Fürstenwalde 24. Morgen dann mehr Wolken als Sonne. Am Nachmittag vereinzelt Regen bei 19 bis 23 Grad. Die Zeit 16.03 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Mit Michael Castricius. Die israelische Armee hat erneut ein Krankenhaus im Norden des Gazastreifens angegriffen. Dort habe sich eine Kommandozentrale der Hamas befunden, behauptet das Verteidigungsministerium in Tel Aviv. Man habe rechtzeitig gewarnt, deshalb sei niemand verletzt worden. Heute gehen die Angriffe weiter, meldet Korrespondent Jan-Christoph Kitzler.
Israels Armee hat Menschen aufgefordert, weitere Gebiete im Süden des Gazastreifens zu verlassen. Sogenannte Sicherheitszonen werden weiter ausgeweitet. Seit der Krieg in Gaza Mitte März wieder intensiviert wurde, sind nach Angaben der Vereinten Nationen rund 400.000 Menschen erneut auf der Flucht. Die Stadt Rafah im Süden ist inzwischen menschenleer. Auch Teile von Khan Yunis, dem zweitgrößten Ballungsraum in Gaza, mussten geräumt werden. Aus dem UN-Menschenrechtsbüro in Genf hieß es, Palästinenser würden gewaltsam in immer kleiner werdende Gebiete gedrängt, in denen sie kaum oder gar keinen Zugang zu Wasser, Nahrung und Unterkünften hätten. Dauerhafte Vertreibung sei zudem ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit und verstoße gegen die Genfer Konvention zum Schutz der Zivilbevölkerung unter einer Besatzungsmacht. Inzwischen gelten 92% der Gebäude in Gaza als zerstört oder beschädigt. Seit 6 Wochen lässt Israel zudem keine humanitären Hilfsgüter mehr in den Gazastreifen, also beispielsweise auch kein Essen und keinen Treibstoff, um Wasserpumpen zu betreiben. Die humanitäre Lage ist katastrophal. In der Nacht griff nach palästinensischen Angaben Israels Luftwaffe zudem ein Krankenhaus im Norden des Gazastreifens an. Den Meldungen zufolge erfolgte der Angriff nach einer sehr kurzfristigen Warnung, das Gebäude zu evakuieren. Dort sollen sich Patienten, Verletzte und ihre Begleiter befunden haben. Operationssäle und die Sauerstofferzeugung für die Intensivstation seien zerstört worden, heißt es. Die israelische Armee teilte der Nachrichtenagentur AFP mit, der Vorfall werde untersucht.
Aus Israel Informationen vom Korrespondenten Jan-Christoph Kitzler. Einen Sonntag unter Palmen genießen einige Urlauber heute. Palmsonntag begehen Christen überall, den Beginn der Karwoche. In Jerusalem waren einst zum Einzug Jesu Christi Palmenzweige gestreut worden, um ihm als König zu huldigen. Im Vatikan konnten Katholiken das Oberhaupt ihrer Kirche begrüßen, berichtet Lisa Weiß.
Mit der Palmsonntagsmesse hat die Karwoche in Rom begonnen und auch Papst Franziskus war auf dem Petersplatz dabei, wenn auch nur kurz am Ende der Messe. Er wünschte den Gläubigen einen gesegneten Palmsonntag und eine gesegnete Heilige Woche. Die Messe auf dem Petersplatz hat der argentinische Kurienkardinal Leonardo Sandri geleitet, denn Papst Franziskus ist immer noch angeschlagen. Der 88-Jährige war über einen Monat wegen einer schweren Lungenentzündung im Krankenhaus, braucht immer noch zeitweise zusätzlichen Sauerstoff durch eine Nasenkanüle. Ob und inwieweit Franziskus am Programm der Karwoche und an den Osterfeierlichkeiten teilnehmen wird, ist noch unklar. Nach Angaben des Vatikans hängt das auch vom Wetter ab. Grundsätzlich scheint es Papst Franziskus aber besser zu gehen. In der vergangenen Woche ist er mehrmals unerwartet öffentlich aufgetreten. Er hat im Papstgewand in seiner Lieblingskirche Santa Maria Maggiore gebetet, hat sich mit einer Art Poncho im Petersdom gezeigt und war auch kurz bei einer Messe auf dem Petersplatz dabei. Außerdem hat er das britische Königspaar Charles und Camilla privat empfangen. Ein offizieller Besuch war zuvor wegen des Gesundheitszustands des Papstes abgesagt worden.
Lisa Weiß aus Rom. Für die Schokoladenbranche ist Ostern wie Weihnachten ein Riesengeschäft. Für Schleckermäuler wird das Vergnügen in diesem Jahr allerdings deutlich teurer. Trotzdem wollen viele nicht auf billige Alternativen ausweichen.
Ich finde, dass man schon einen krassen Unterschied schmeckt und ich mag auch die teurer sind, lieber als die billigen.
Die schmecken genauso.
Oh, also die billigen schmecken nicht genauso, finde ich.
Also auf jeden Fall lohnt sich, die teuren zu kaufen.
Ich habe eine Sorte und die esse ich immer und ich schmecke den Unterschied sofort raus.
So wird vor allem für Markenschokohasen viel Geld ausgegeben. Kurios, überdurchschnittlich teuer sind ausgerechnet die Miniaturhasen, warnen Verbraucherschützer. Insgesamt rechnet der Handelsverband zu Ostern, dass mehr als 2,3 Milliarden Euro ausgegeben werden. Außer für Schokohasen auch für Deko, für Blumen und Spielzeug, berichtet Jörg Marksteiner.
Das wären dann fast 4% mehr als im vergangenen Jahr, sagt Stefan Hertel vom Handelsverband Deutschland.
Das ist doch eine ziemlich deutliche Steigerung, gerade wenn man sich anschaut, dass der Einzelhandel vor allen Dingen im stationären Bereich nur wenig wächst in diesen Zeiten, weil die Konsumstimmung eben nicht gut, sondern eher schlecht ist.
Aber vielleicht sind es ja gerade diese unsicheren und für viele bedrückenden Zeiten, vermutet Hertel, die dafür sorgen, dass man sich gerade jetzt etwas gönnt. Das meiste Geld wird nach einer repräsentativen Umfrage des Handelsverbands für Lebensmittel ausgegeben, aber auch für Geschenke, Blumen und Deko. Klar ist aber auch, was natürlich unangefochten ganz oben auf vielen Einkaufslisten steht.
Ich schenke Schokolade.
Auch immer Schokolade, Osterhasen, Eier.
Süßigkeiten wahrscheinlich. Und dann kaufe ich immer diese Schokoeier. Und die ganze Familie schenkt sich immer gegenseitig etwas.
Vielleicht einen Osterhasen aus Schokolade oder sowas.
Doch ausgerechnet die beliebten Schokohasen sind in diesem Jahr besonders teuer. Wer einfach ins Regal greift, kann problemlos 5 bis 7 Euro loswerden für einen nicht mal außergewöhnlich riesigen Schokohasen. Ganz schön viel Geld.
Das ist dem hohen Kakaopreis geschuldet, der also in den letzten 3 Jahren um das 5-fache gestiegen ist.
Erklärt Torben Erbrath. Er vertritt sozusagen die Schokohasenhersteller beim Bundesverband der deutschen Süßwarenindustrie.
Und das macht sich natürlich auch bei der Schokolade unabhängig von den sowieso anderen Preiserhöhungen, ob jetzt Energiebereich, hohe Tarifabschlüsse, Personal, macht sich das gerade in dem Bereich noch zusätzlich bemerkbar.
Doch das macht nicht alle Schokoartikel gleich teurer. Marlene Bär von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz wollte es genau wissen. Deshalb ist sie für eine Stichprobe durch Supermärkte und Discounter gezogen, hat Preise fotografiert und ausgewertet und war dann selbst überrascht vom Ergebnis.
Dass eben die Marken-Osterhasen tatsächlich bis zu 3-mal mehr kosten als die Osterprodukte in den Discountern. Das war ein größerer Preisaufschlag, mit dem wir so nicht gerechnet haben.
Teuer wird die Schokolade vor allem durch den Kakaoanteil. Doch der war bei allen Proben, egal ob von Markenherstellern oder vom Discounter, zu 97% identisch, sagt Bär. Insgesamt sei die Qualität laut Zutatenliste auch vergleichbar Und noch etwas ist dir aufgefallen. Teuer sind besonders die kleinen, süß daherkommenden Schokoartikel.
Vor allem bei den Miniaturausführungen, also kleine Schoko-Osterhasen oder kleine Enten, ist uns aufgefallen, dass hier der Preisaufschlag nochmal besonders groß war. Im Vergleich zu einer Standardausführung waren es hier bis zu 159% mehr, die man für die kleine Version zahlen musste.
Klar ist aber auch, vielen Kunden geht es bei Schokolade nicht nur um den Preis.
Sondern eben um die süße Versuchung. Und immer noch besser als Plastikhasen. Die europäische Plastikindustrie will bis 2050 klimaneutral produzieren. Eine große Aufgabe, denn die Plastikproduktion ist sehr energieintensiv und der wichtigste Rohstoff ist klimaschädliches Erdöl. Gelingen kann das nur, wenn mehr wiederverwertet wird. NDR-Recherchen zeigen aber, dass die Branche in diesem Jahr wichtige Recyclingziele verfehlen wird. Reporterin Verena von Ondasa berichtet.
Pascal Klein zeigt auf das Herzstück seiner Fabrik im saarländischen Dillingen. In einem kleinen Reaktor macht das Unternehmen Pyrum aus alten Autoreifen den Rohstoff für neuen Kunststoff.
Also wir sind hier bei über 600 Grad. Und bei den über 600 Grad verdampft das Gummigranulat. Und dieser Dampf ist eine Mischung aus Öl und Gas.
Heraus kommt also industriell verwendbarer Ruß und ein Öl, das Pyrum an große Plastikproduzenten verkauft. Die setzen das wie fossiles Erdöl ein. Die Technologie haben sie hier selbst entwickelt. Erst seit 5 Jahren läuft die Fabrik. Auf Unternehmen wie Pyrum setzt die Plastikbranche, wenn es darum geht, die Klimaziele zu erreichen. Derzeit gehört die Branche zu den CO2-intensivsten weltweit. Studien zufolge entstehen 5 Tonnen CO2 für nur eine Tonne Plastik. Um weniger Treibhausgase zu verursachen, würde es helfen, mehr zu recyceln, sagt Henning Wilz, der am Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt und Energie zu Kreislaufwirtschaft und Plastik forscht.
Man muss das Plastik viel besser im Kreislauf halten. Zurzeit nutzen wir das so, wir nutzen es einmal, schmeißen es weg, verbrennen es in Deutschland ganz überwiegend. Und wenn wir klimaneutral werden würden, dann müssten wir das Material erhalten und im Kreis führen.
Sprich recyceln. Bisher klappt das nur für einen kleinen Teil des Plastiks, und zwar mit mechanischem Recycling. Hierbei werden sortenreine Plastikabfälle geschreddert, eingeschmolzen und zu neuem Kunststoff. Die Menge an Plastik, die daraus entsteht, macht in Deutschland nur etwa 15% aus. Das liegt auch daran, dass in unseren Plastikabfällen viele verschiedene Kunststoffarten miteinander vermischt und diese oft stark verschmutzt sind. Damit sich das ändert, hat die Plastikbranche angekündigt, Milliarden in chemische Recyclingverfahren zu investieren. Bislang passiert ist aber noch zu wenig, sagt Wilz.
Wenn man sich den Status quo anguckt, dann haben wir in Deutschland weit unter 1% des Plastiks, das aus dem chemischen Recycling kommt. Das heißt, wir reden über Laboranlagen und Testanlagen.
Dabei hatte der Industrieverband Plastics Europe große Pläne. Noch vor 2 Jahren kündigte er an, dass bereits in diesem Jahr 900.000 Tonnen Plastik aus chemisch recycelten Kunststoffen produziert werden sollen. NDR-Analysen zeigen aber, das Ziel, das die Branche sich gesetzt hat, ist praktisch nicht erreichbar. Statt 900.000 Tonnen Plastik produzierte die Industrie zuletzt deutlich weniger als 100.000 Tonnen Plastik aus chemisch recycelten Kunststoffen. Christine Bunte ist Geschäftsführerin von Plastics Europe Deutschland. Die Gründe dafür seien vielfältig.
Das eine sind tatsächlich die Kosten, die mit der Herstellung der recycelten Kunststoffe einhergehen. Es gibt auch in Teilen technologische Entwicklungen, wo man einfach feststellt, man hat technologisch noch Rückschritte erlebt.
Diese Rückschritte hat auch Kerstin Kuchter von der TU Hamburg beobachtet. Das chemische Recycling bezeichnet sie zwar als naturwissenschaftlich möglich, aber
es ist, würde ich sagen, nicht beherrschbar. Im Moment und ich würde auch sagen, nicht in den nächsten 20 Jahren. Insofern ist es keine realistische Lösung für unser Problem, was wir jetzt haben und unser Klimaproblem, was wir bis 2050 gelöst haben müssen.
Eine ernüchternde Aussicht. Der Beitrag der Fernsehredaktion Panorama zu diesem Thema ist in der ARD-Mediathek abrufbar. Und ich rufe, und das ganz leise, weil er steht mir gegenüber, Thomas Kroh.
RBB 24 Inforadio Sport mit der Fußball-Bundesliga.
Aber der hört so schlecht, Michael, du musst lauter sprechen.
Dann sage ich es nochmal, Thomas.
Hallo Fußballfans, hallo Sportsfreunde. In der Bundesliga läuft die Partie des VfB Stuttgart gegen Werder Bremen. Kurz vor der Pause an Katrin Rose steht es 1:1.
mit dem Ausgleich für Werder Bremen. Der Alexander Nübel im Kasten der Schwaben austänzelte und dann ja zum Schottentanzbad und ebenfalls zum Ausgleich zum 1:1. Jetzt in dieser Schlussphase der ersten Halbzeit gab es eben die gelbe Karte für Nick Woltemade für den gebürtigen Bremer nach einem Foul. Ansonsten ein sehr faires, ein sehr schönes Spiel. Und jetzt kommen die Bremer über die rechte Seite. Aber der lange Ball war ein bisschen zu lang auf Mitchell Weiser. Der war sehr optimistisch gespielt. Weiser bedankt sich trotzdem mit so einem kleinen Klatscher dafür, dass der Ball überhaupt in seine Richtung gedacht war. Ansonsten ein tatsächlich aufregendes Fußballspiel in der Anfangsphase, wo beide Teams so ein bisschen gespielt haben. Das Mittelfeld ist nah war. Da ging es immer direkt nach vorne. Die erste richtig gute Möglichkeit hatten die Bremer in der 7. Minute, ebenfalls durch Burke. Und auch der VfB hätte schon in der 12. Minute in Führung gehen können. Querpass von Woltemade. Aber dann war noch ein Bremer dazwischen. Jetzt haben sie diese Lava-Zone im Mittelfeld ein bisschen entdeckt. Und da tändelt der Ball gerade rum. Wird jetzt nochmal zurückgeklatscht zu Michael Zetterer. Zum Schlussmann von Werder, der da direkt vor der Cannstatter Kurve, vor der Fankurve des VfB den Ball hat. Jetzt gibt er ihn nach vorne, Ball tändelt durchs Mittelfeld. Langer, weiter Abschlag nach vorne in die Spitze. Jetzt müssen sich die Bremer hier kurz ein bisschen sortieren, kriegen aber den Ball. Der VfB rauscht ran von hinten. Finn Jeltsche ist das und der spielt den Ball rüber auf die rechte Seite. Jimmy Liebeling muss sich nochmal drehen um die eigene Achse. Sieht hier, ja, so richtig durch komme ich nicht über die rechte offensive Seite. Deshalb gibt er den Ball nochmal zurück zu Ramon Hendricks. Der ist eingewechselt worden für Jeff Chabot, den Verteidiger des VfB. Der musste kurz vor der Halbzeit eben raus. Muskuläre, ja, wenn ich sage Probleme, ist untertrieben, hat sich den Oberschenkel gehalten, konnte nicht weiterspielen. Und für ihn ist jetzt eben Ramon Hendricks in der Partie. Kann ich alles in Ruhe erzählen, denn der VfB sucht den Weg nach vorne, hat ihn noch nicht gefunden. Jetzt mal öffnender Pass an die Strafraumgrenze, aber die Bremer spielen zurück zu ihrem Keeper, zu Zetterer, und der gibt den Ball wieder nach vorne. Aber auch da, der VfB da im Nachsetzen, den Bremern fehlt jetzt hier ein bisschen der Zugriff kurz vor der Halbzeit. Es wirkt fast ein bisschen so, als würden sie sich jetzt erst einmal in die Kabine retten wollen, um sich zu sortieren. Der Ausgleich aber verdient für Werder Bremen, der Treffer durch Burke, schön herausgespielt, und sie hätten eben auch mehr als ein Tor machen können. Haben sie aber nicht. Und deshalb geht es in die Halbzeit. 1:1 steht es zwischen dem VfB Stuttgart und Werder Bremen.
An Katrin Rose aus der Mercedes-Benz Arena in Stuttgart. Und von dort geht es in die Berliner Max-Schmeling-Halle zum Volleyball, wo die BR-Volleys Christian Riedel offenbar keine große Mühe haben, die Endspielserie gegen Gießen um die deutsche Meisterschaft zu erreichen.
Ja, so kann man es ausdrücken, wenn man es nett sagen will. Die Grizzlies aus Gießen machen es den Berlinern sehr, sehr leicht, denn da kommt überhaupt keine Gegenwehr. Die ersten beiden Sätze 25:15 für die Berliner und jetzt im dritten steht es 22:16. Also wir nähern uns hier dem Ende dieser Partie und damit dem Finaleinzug der BR Volleys, die dann allerdings lange warten müssen. Erst auf ihren Gegner, der sich zwischen Lüneburg und Friedrichshafen entscheidet. Und dann auf den Start der Finalserie. Die geht nämlich erst am Wochenende nach Ostern los. Das heißt also, da hat die Mannschaft von Trainer Joel Banks viel Möglichkeiten zu trainieren, Feinheiten nochmal vielleicht einzuüben, sich dann auf den Gegner einzustellen, je nachdem, wer es denn sein wird. Friedrichshafen wäre vielleicht das sportlich momentan etwas eher lösbare Los. Lüneburg, naja, die hat man schon dreimal in dieser Saison verloren und vielleicht möchte man das kein viertes Mal tun. Inzwischen 23:16, also 2 Punkte noch, fehlen noch, um diese Partie hier vor den 4.215 Zuschauern endgültig zuzumachen. Jetzt gibt es aber erstmal einen Punkt für die Grizzlies aus Gießen und damit 23:17. Deren Trainer Itamar Stein hat bei der letzten Auszeit gar nicht mehr mitgemacht, hat an der Seite gestanden, weil er gewusst hat, dass für seine Mannschaft hier heute nichts mehr zu holen sein wird. Das wäre dann das dritte 3:0, denn die ersten beiden Spiele hatten die Berliner auch schon mit diesem Ergebnis gewonnen. Jetzt bringen die Gießener den Ball wieder ins Spiel, aber die Berlin Volleys können zunächst einmal den Angriff wieder aufbauen. Und dann kommt der Punkt auch und damit kommt der Punkt, der 24. für die Berlin Volleys. Das heißt also, nur noch einer fehlt bis zum Finaleinzug. Schauen wir mal, was daraus wird. Matchball auf jeden Fall. Aber ich denke mal, meine Sprechzeit ist erstmal um und ich gebe bei 24:17 erstmal zurück.
Aber den Matchball, den gönnen wir dir, Christian.
Dann wollen wir doch mal schauen, ob es diesmal der erste wird. Denn ansonsten sind die zweiten Matchbälle jeweils erst verwandelt worden. Und auch diesmal wird es so sein. Denn der erste geht erstmal ins Netz und damit steht es 24-18. Aber auch in den ersten beiden Sätzen, ich habe es gerade gesagt, ist jeweils der zweite Matchball erst verwandelt worden. Vielleicht ist das ein gutes Omen und wird dann auch in diesem dritten und entscheidenden Satz so sein. Auf jeden Fall, dass einer der Matchbälle in Matchbälle hier künftig verwandelt wird. Das ist ziemlich sicher. Jetzt vielleicht schon die Möglichkeit. Und da ist er. Nein, Ball ist noch im Spiel. Noch einmal die Möglichkeit. Dann muss er rüber übers Netz. Vielleicht schaffen sie es jetzt. Aber da kommt noch einmal der Block der Gießener. Und damit sind wir beim 24-19. Jetzt zum Schluss, wo es für die Gäste aus Niedersachsen so gut wie um nichts mehr geht. Da machen sie es dann doch noch einmal spannend und spielen hier in diesem dritten Satz auch ihren besten Satz und werden den Ball jetzt noch einmal ins Spiel bringen. Wie gesagt, 25-15 der erste, 25-15 der zweite, 24-19 steht es jetzt im dritten Satz. Jetzt kommt der Ball in diesem Augenblick ins Spiel, streift zwar die Netzkante, aber dann geht er auch ins Aus und damit 25-19. Und damit ist der dritte Satz im Kasten und damit ist das ganze Spiel im Kasten. Die BR Volleys stehen erneut im Finale um die deutsche Volleyballmeisterschaft, schlagen die Grizzlies Gießen mit 25-15, 25-15 und 25-19 und warten nun auf den Gegner. Und das ist entweder Lüneburg oder Friedrichshafen.
Christian Riedel, unser Reporter in der Berliner Max-Schmeling-Halle. Wir sind in der zweiten Fußball-Bundesliga und da gab es heute ein Spiel, das unseren Reporter Marc Eschweiler und die Zuschauer in Paderborn über die Maßen begeistert hat, auch wenn die Paderborner verloren haben, 1-2 gegen Düsseldorf.
Dieses Spiel hatte einiges zu bieten, vor allem eine hochintensive und hochspannende Schlussphase. Paderborn eigentlich in Unterzahl nach roter Karte gegen Castaneda, Tätlichkeit in der 63. Minute, aber Paderborn ist all in gegangen, hat quasi den Torwart rausgenommen. Manuel Riemann spielte dann den 10. Feldspieler, war permanent in der gegnerischen Hälfte. Düsseldorf konnte das nicht zu einem weiteren Tor nutzen, aber Paderborn um ein Haar noch zum Ausgleich. Düsseldorf führte 2-0 durch Schmidt in der ersten und Kovnatski per Elfmeter in der zweiten Halbzeit. Dann die Schlussphase ansah, da war Paderborn schon in Unterzahl mit dem 1-2 und in der Schlussphase sogar ein Torschuss von Riemann, den Kastenmeier aber parieren konnte. Und so blieb es beim 1-2 für Düsseldorf.
Der tabellenletzte Regensburg wehrt sich mit allen Kräften gegen den drohenden Abstieg, gewann heute 2-0 gegen Schalke 04. Patricia Gabor.
Es ist ein spätes Lebenszeichen. Schlusslicht Regensburg meldet sich zurück und gewinnt mit 2-0 gegen Schalke. Die Königsblauen, vor allem in der ersten Halbzeit, ziemlich überrascht vom Engagement der Gastgeber, die in der 21. Minute in Führung gehen. Nach einer Ecke von rechts klärt Schalkes Torhüter Hekerin erstmal, allerdings vor die Füße von Kühlwetter. Der zieht vom linken 16er Knick ab und trifft. In der zweiten Hälfte ist das Team von Kees van Wonderen besser im Spiel, erarbeitet sich Chancen. Hektisch wird's aber eigentlich nur einmal so wirklich im Strafraum von Regensburg. Ein geblockter Schuss von Mohr landet vor den Füßen von Donker, der herumstochert, aber da entsteht nichts draus. Schalke macht in der Schlussphase zwar Druck, aber Regensburg macht noch das zweite Tor. Gallien ganz alleine vor Hekerin tunnelt den Torhüter der Schalker, macht das 2-0, so endet die Partie. Regensburg jubelt über diesen Sieg, Schalke fährt enttäuscht nach Hause.
Und das Spiel Preußen-Münster gegen Karlsruhe endete unentschieden. 1-1. Der Hamburger SV führt die Tabelle an in dieser zweiten Liga, trotz der Heimniederlage gegen Braunschweig am Freitagabend. Dahinter dann Köln und Elversberg. Folgende Mannschaften dürfen auch noch hoffen, mitzumischen im Kampf um den Aufstieg. Düsseldorf, Magdeburg, Kaiserslautern, Paderborn und auch Nürnberg nach dem Erfolg gestern Abend auf dem Betzenberg und Hannover. Hertha BSC ist 12. und am Ende die drei Neulinge Münster, Ulm und Regensburg. Und damit geht's zum Handballpokalfinale Kiel gegen Melsungen. Eine anspruchsvolle Partie, Daniel Neuhaus.
Tief durchatmen in der Kölner Arena, einmal Luft holen, Halbzeitpause.
10:9, ja. Das hat schon viele Zutaten für einen Handball-Krimi. Die Mannschaften sind in den Kabinen und diese erste Halbzeit war vor allem ein hartes Stück Arbeit und zwar für beide Mannschaften. Vor allem in der Defensive gefordert und die Kieler mit ihrem Parade-Mittelblock mit Pekela und Wienzek, die wir ja beide aus der Nationalmannschaft kennen, die wachsen heute mal wieder über sich hinaus, sind auch mit dafür verantwortlich, dass Kiel hauchdünn, aber immerhin hauchdünn führt. 10:9 gegen Melsungen, aber auch die Melsunger mit einer richtig guten Arbeit gegen den Ball und im Tor mit Nebosja Simic, mit jemandem, der da immer wieder auch unglaubliche Dinger hält, genauso wie Andreas Wolf, der deutsche Nationalkeeper auf Kieler Seite. Und wenn ich mal 3 Meter nach links gucke, dann sehe ich bei den Fernsehkollegen im Ersten bei Dominik Klein und Alex Bommes einen sehr zufrieden guckenden Bundestrainer Alfred Gislason im feinen Pokalanzug. Guckt sich das Ganze natürlich hier auch an in der Arena. Ganz viel Handballprominenz dabei. Viele ehemalige Nationalspieler, Heiner Brandt auch mit dabei. Und sie alle erleben ein sehr, sehr intensives Pokalfinale zwischen dem THW Kiel und der MT Melsungen. Und es ist sehr, sehr schwer bis unmöglich vorherzusehen, wer dieses Ding am Ende gewinnen wird. Ob es der 13. Pokalerfolg für die Kieler wird oder vielleicht doch der allererste für die MT Melsungen. Sie arbeiten beide hart dafür, aber nur einer wird am Ende belohnt. Noch ist Halbzeitpause in Köln und Kiel liegt mit einem Tor vorne. 10:9.
Heiner Brandt, der Weltmeistertrainer, also auch mit in Köln in der Handballhalle beim Pokalfinale. Und in Bahrain, da bereiten sich die Formel-1-Fahrer auf den Start des nächsten Grand Prix vor, Jens Gideon.
Es könnte spannender werden als gedacht. Der Australier Oscar Piastri ist von der Pole-Position aus zwar der Favorit, aber die Überlegenheit der McLaren ist nicht so deutlich. Ferrari-Pilot Charles Leclerc auf Startplatz 2 und George Russell im Mercedes dahinter sind durchaus nicht chancenlos. Interessant dürfte auch werden, was WM-Spitzenreiter Lando Norris im zweiten McLaren und Titelverteidiger Max Verstappen im Red Bull von den Positionen 6 und 7 aus noch leisten können. Die 57 Flutlichtrunden von Bahrain haben jede Menge Spannungspotenzial. Der deutsche Nico Hülkenberg startet von Position 13 aus.
Und von Hanau aus eroberte ein gewisser Rudi Völler die Fußballwelt. Heute feiert Tante Käthe seinen 65. Geburtstag. In dem Falle muss ich sogar sagen, ihren 65. Geburtstag. Und mein Kollege Philipp Hofmeister, der hat im Hessischen mal gefragt, was die Leute dort heute von Rudi Völler halten.
Wenn Sie an Rudi Völler denken, woran denken Sie?
Also erstmal war er ein klasse Fußballer.
So ein sympathischer Mann, der auch immer zu den Fans gegangen ist. Der war nicht nach dem Spiel gleich weg.
Er hat auch was gekonnt, er hat nicht nur was zu sagen gehabt, er hat es auch im Platz umgesetzt.
Rudi hat immer gut gespielt, Mittelstürmer.
Können Sie sich erklären, warum der so beliebt ist, der Rudi, überall?
Ja, weil er einfach auch das sagt, was er denkt.
Rudi, das ist auch eine Legende. Es gibt nur einen Rudi Völler, hast du immer so schön. Auch wenn er nicht unbedingt bei meinen Vereinen gespielt hat.
Der Rudi war halt immer der Rudi. Und er ist halt immer auch vom Charakterlichen her gewesen. Er war halt auch jemand, an dem man greifen konnte.
Ja, er ist ein kerniger Typ, ne? Ein bodenständiger.
Was wollen Sie mit auf den Weg geben jetzt zum 65.?
Immer nach vorne gucken, nicht zurück. Vorne spielt die Musik.
Er soll weiterhin so bleiben, wie er ist.
Dass er an den deutschen Fußball weiter glaubt, das würde mich freuen.
Dass er weiterhin gesund bleibt und weiterhin vom Typ her so bleibt. Alles super. Gute, Rudi.
Und auch von dieser Stelle herzlichen Glückwunsch zum 65. Geburtstag. Eines der berühmtesten Radrennen der Welt führt von Paris nach Roubaix, unter anderem durch den Wald von Compiègne. Ein Ort geschichtsträchtig wie kaum ein anderer, denn dort wurde zweimal ein Waffenstillstandsvertrag unterzeichnet, 1918 und dann auch im Zweiten Weltkrieg, jeweils mit entgegengesetzten Vorzeichen. Aber heute dreht sich wieder alles um den Radsport, Holger Gerska.
Das ist der Moment, in dem die Entscheidung hier endgültig fällt. 21 Kilometer vor dem Ziel muss Tadej Pogacar, der Tour de France-Sieger, der Weltmeister, in seinem Regenbogentrikot vom Rad. Und damit hat er das Rennen endgültig gegen Mathieu van der Poel verloren. Ich glaube, er hat es vorhin schon im Kopf abgesteckt. Bei Kilometer 40 waren die beiden zusammen. Alle anderen waren weg. Van der Poel, der Weltmeister von 2023, zweimal hier Sieger in Roubaix, hat dieses Duell gesucht mit Pogacar. Aber Pogacar konnte tatsächlich in einer Kurve rechts nicht aussteuern, musste da vom Rad, hatte 20 Sekunden Rückstand, hechelt hinterher, kam auf 12 Sekunden heran, aber jetzt sind es 46 nach diesem Radwechsel. Das heißt, Van der Poel wird noch 20 Kilometer Siegesfahrt vor sich haben.
Holger Gerska live vom Rennen Paris-Roubaix. Und hier geht's weiter mit Birgit Röhrig, die hat die Nachrichten. Anschließend mehr Sport, unter anderem aus der Fußball-Bundesliga. Stuttgart gegen Bremen zur Pause 1:1.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
A10 nördlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Barnim. Zwischen den Dreiecken Pankow und Barnim ist die rechte Spur gesperrt nach einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen. A10 im Westen Richtung Dreieck Havelland zwischen Großkreuz und Leest. Stau an einer Baustelle 10 Minuten plus. Dann A115 Dreieck Nuttetal Richtung Dreieck von Turm zwischen Potsdam-Babelsberg und Spanische Allee. Stockender Verkehr wegen Bauarbeiten plus 10 Minuten und Stadtverkehr Berlin. Mitte und Tiergarten müssen Sie wegen einer Demonstration noch bis 17 Uhr mit Behinderungen und Sperrungen rechnen. Der Aufzug endet am Platz der Republik.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 16.30 Uhr mit Birgit Röhricht. Bei den Jusos formiert sich Widerstand gegen den Koalitionsvertrag von Union und SPD. Die Berliner Juso-Vorsitzende Lenke sieht grundlegende Ideale der Sozialdemokratie verletzt. Der Bayerische Landesverband rief dazu auf, bei der anstehenden SPD-Mitgliederbefragung mit Nein zu stimmen. Vom Juso-Parteitag in Augsburg, Arne Wilsdorf.
Die 75 Delegierten fällten ihren Beschluss einstimmig. Darin heißt es, in der Gesamtbewertung sei der vorgelegte Koalitionsvertrag nicht geeignet, um die zentralen politischen Fragen und die enorme Ungerechtigkeit in unserer Gesellschaft anzugehen. Vor allem die geplanten Verschärfungen bei Migration und Asyl, die Abkehr vom Bürgergeld und fehlende Reichensteuern sorgten für scharfe Kritik.
Die Ukraine meldet viele Tote nach einem russischen Luftangriff auf die Stadt Sumy. Nach neuesten Angaben von Präsident Zelensky sind mehr als 30 Menschen ums Leben gekommen, nachdem Raketen im Stadtzentrum eingeschlagen sind. Außerdem ist von vielen Verletzten die Rede. Auf Bildern in sozialen Medien waren brennende Autos und zerstörte Gebäude zu sehen. Sumy liegt im Nordosten der Ukraine, unweit der russischen Grenze und wurde schon mehrfach angegriffen. Israels Armee dehnt ihre Bodeneinsätze im Gazastreifen aus. Ein Militärsprecher forderte am Abend Bewohner im Zentrum Gazas zum Verlassen bestimmter Viertel auf. Von dort sollen zuvor Raketen auf Israel geflogen sein. Nach palästinensischen Angaben wurden beim Angriff auf ein Auto 7 Menschen getötet. Aus Tel Aviv, Jan-Christoph Kitzler.
In der Nacht griff nach palästinensischen Angaben Israels Luftwaffe zudem ein Krankenhaus im Norden des Gazastreifens an. Den Meldungen zufolge erfolgte der Angriff nach einer sehr kurzfristigen Warnung, das Gebäude zu evakuieren. Aus dem UN-Menschenrechtsbüro in Genf hieß es, Palästinenser würden gewaltsam in immer kleiner werdende Gebiete gedrängt, in denen sie kaum oder gar keinen Zugang zu Wasser, Nahrung und Unterkünften hätten.
Nach der tödlichen Messerattacke auf einen Mann in der Berliner U-Bahn ist auch der Angreifer gestorben. Er lag am Morgen im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte. Der 43-Jährige soll gestern in einem U-Bahn-Zug einen 29-Jährigen im Streit erstochen haben. Am Bahnhof Sophie-Charlotte-Platz flüchtete er und wurde auf der Straße von der Polizei gestellt. Als er bewaffnet auf die Beamten zulief, gaben die mehrere Schüsse ab. Täter und Opfer seien wegen Körperverletzungs- und Drogendelikten Polizei bekannt gewesen, hieß es von den Ermittlern. In der Fußball-Bundesliga hat der VfB Stuttgart gerade Werder Bremen zu Gast. Es steht aktuell 1:1. Und soweit die Nachrichten. Das Wetter bis zum Abend von Südwesten her Wolken und örtlich Schauer. Zurzeit haben wir in Berlin Eiskeller 23 Grad, Fürstenwalde 24. Morgen dann mehr Wolken, nachmittags vereinzelt Regen bis 23 Grad. Die Zeit 16.33 Uhr.
RBB 24 Inforadio Sport mit der Fußball-Bundesliga.
Ja, weiter geht's, die nächste halbe Stunde. Und hier haben wir nicht nur Fußball für Sie, sondern auch Handball. Das Pokalfinale zwischen dem THW Kiel und der MT Melsungen. In Stuttgart kehren die Mannschaften gerade wieder auf den Rasen zurück. Da steht's, Sie haben es gehört, zur Pause zwischen dem VfB und Werder Bremen 1:1. Und unser Reporter in Köln, Daniel Neuhaus, der darf sich nicht nur an 18.000 Zuschauern freuen, sondern eben auch an einem hochspannenden Pokalfinale, Daniel.
Ja, das ist hochspannend und solange das in der ersten Halbzeit nur ist, dann erträgt man das als Fan auch und als Reporter auch noch ganz gut, aber man weiß, wenn das so bleibt, dann wird's richtig spannend, dann wird's ein Handballkrimi. Von dem gab's hier in dieser Arena in Köln schon eine ganze Menge und dieses Spiel bringt alles mit. Hart zupackende Abwehrreihen, sehr gut in Form spielende Keeper, damit das hier auch so eng bleibt. Und ich glaube, hier wird's noch richtig episch heute. Ich könnte mir vorstellen, dass das wieder eine Verlängerung gibt. Die erste Halbzeit ging 10:9 an Kiel, auch dank der tollen Abwehrarbeit der beiden ehemaligen Nationalspieler Pekeler und Wienzek und die Melsunger mit Kastening, dem Rechtsaußen, immer wieder trotzdem mit kleinen Lücken, die sie gefunden haben. Also es bleibt offen spannend und jetzt beginnt auch die zweite Halbzeit.
Sehr schön. Das gilt auch für die Bundesliga-Partie in Stuttgart. Der VfB gegen Werder Bremen. Es geht um einen Platz im Europacup.
Nicht einmal 2 Minuten gespielt in der zweiten Halbzeit zwischen dem VfB Stuttgart und Werder Bremen. Es steht weiterhin 1:1. Aber beide Teams haben diesen Zug zum Tor schon wieder auf die Schienen gestellt. Es geht genauso weiter wie zu Ende der ersten Halbzeit. Da wurde es ein bisschen schmaler, aber es war eine tolle erste Halbzeit mit Torchancen auf beiden Seiten. Stergiou war zur Stelle zur Führung für den VfB Stuttgart, 19. Minute. Und dann in der 32. war es der Schotte in Reihen der Bremer. Da war es Berg, der zum Ausgleich für Werder getroffen hat. Es gab eine Änderung im Vergleich zur ersten Halbzeit. Jamie Livening ist rausgegangen beim VfB Stuttgart. Fabian Rieder ist reingekommen für ihn. Und es gibt den Einwurf für den VfB von der linken Seite. Die spielen jetzt nochmal zurück und suchen da immer wieder ihren Keeper Alexander Nübel, der schon zu Beginn dieser Partie stark pariert hat gegen den späteren Torschützen, gegen Berg. Er schlägt jetzt den Ball lang und weit nach vorne, aber da kommen die Bremer erst einmal nicht dran. Es ist Angelo Stiller und der ist ja bekanntermaßen ein Stuttgarter. Er versucht, den Nick Woltemade zu bedienen. Der wird gefoult von seinem ehemaligen Mitspieler. Hat ja einst in Bremen gespielt von Marco Friedl. Zudem hat er noch guten Kontakt. Gerade sie Körperkontakt war aber nichts allzu Wildes. Und so bleibt es hier nach 47 Minuten beim Stand von 1:1 Stuttgart gegen Bremen.
Public Viewing in Tokio und New York und zwei thailändische Bayern-Fans, die erstmals in München ein Spiel ihrer Mannschaft live verfolgt haben. Das waren die Rahmenbedingungen für diesen Fußballklassiker in Deutschland, die Bayern gegen Dortmund, Kilian Mädele.
Unterhaltsam war es, wie sich der neutrale Fan das wünscht.
War ein geiles Spiel, zweite Halbzeit, viele Tore.
Der FC Bayern kassiert dabei zwei Gegentreffer, die symptomatisch für diese Saison sind. Zu einfach.
Hoch und weit auf den zweiten Pfosten und Fehler von Urbich. Tor für Dortmund durch Maximilian Bayer. Ein Kopfball aus vielleicht 1,50 Meter.
Dabei irrt vor allem auch Min Jae Kim durch den eigenen 16er. Beim Südkoreaner stellt sich inzwischen manch einer die Fitnessfrage. Max Eberl gehört nicht dazu.
Er ist, so wie jeder Spieler am Ende einer Saison, nicht bei komplett 100%, aber er ist auch nicht so, dass man ihn nicht bringen kann.
Aber was so ein bisschen mehr an Fitness bringt, beweist Serge Gnabry nach seiner Einwechslung. Das 1:1 von Guerrero leitet er ein, dann dribbelt er selbst durch.
Jetzt Serge Gnabry, Schuss, Tor, 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 Tor.
Weil Dortmund dann doch noch der Ausgleich durch Waldemar Anton gelingt, wirkt BVB-Trainer Niko Kovac ziemlich happy.
Ja, also wir sind mit dem Punkt zufrieden, weil wir müssen auch schon zugeben, dass Bayern München schon die ein oder andere sehr gute Einschussmöglichkeit hatte. Aber die Art und Weise, wie wir es verteidigt haben in der ersten Halbzeit, hat mir gefallen. Wie wir Fußball gespielt haben, nicht. Aber in der zweiten Halbzeit hat beides gepasst.
Und sogar die Miene von Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl hält sich etwas auf.
Na, zumindest sind wir tabellarisch weiter auf Platz 8. Wir sind eng dran. Man sieht, dass andere Mannschaften vor uns zum einen gegeneinander spielen und da auch noch Punkte lassen, dass man hier nach München fährt und gewinnt, ist auch nicht unbedingt einplanbar, aber wir wissen jetzt, welche Aufgaben jetzt vor uns liegen. Da müssen wir Siege einfahren.
Der BVB blickt schon auf die Bundesliga. Das 0:4 gegen Barcelona in der Champions Champions-League aufzuholen, ist eher kein Thema. Ganz anders natürlich die Chancen der Münchner um Joshua Kimmich bei Inter Mailand. Nach dem 1:2 im Hinspiel und diesem 2:2 gegen Dortmund muss sich aber etwas ändern.
Wir machen es uns oft ein bisschen zu schwer, weil wir einfach nicht effizient genug sind. Leider haben wir die Dinger nicht reingemacht. Trotzdem ist es jetzt nicht so, dass man ein Wunder braucht. Also wir müssen ein Spiel gewinnen.
Die Chancenverwertung maximieren, Fehler minimieren. Fußball könnte so einfach sein.
Soweit Kilian Mädele. Die Bayern und ihre löchrige Abwehr. Dabei haben sie doch in den vergangenen 5 Spielzeiten 328 Millionen Euro allein für Verteidiger ausgegeben. Die erwähnten Champions-League-Spiele gibt's übrigens live nächste Woche hier im RBB 24 Inforadio. Eine besondere Woche liegt zurück für Rudi Völler. Der hat seinen Vertrag als Sportdirektor der deutschen Nationalelf verlängert und heute feiert er seinen 65. Geburtstag. Klar, dass Matthias Merget an einem Lied nicht vorbeikommt.
Schon 100-mal gehört, aber immer noch gut und so wahr. Denn Völler fliegen die Sympathien auch heute noch zu.
Also erstmal war er ein klasse Fußballer.
So ein sympathischer Mann, der auch immer zu den Fans gegangen ist.
Rudi hat immer gut gespielt, Mittelschirmer.
Also Rudi, das ist eine Legende. Es gibt nur einen Rudi Völler, hast du immer so schön.
Der Rudi war halt immer der Rudi und er ist halt immer auch vom Charakterlichen her gewesen. Er war halt auch jemand, den man greifen konnte.
Ja, ist ein kerniger Typ.
Er ist einfach immer Mensch geblieben. Einer, dem auch mal der Kragen platzen kann. Geschehen als Teamchef der Nationalmannschaft nach einem dürftigen 0:0 gegen Island.
Müssen wir uns denn alles gefallen lassen?
Ja, ich habe doch keine Schärfe jetzt da reingebracht.
Ja, du nicht. Du sitzt hier locker bequem hier auf deinem Stuhl, hast 3 Weizenbier getrunken, du bist schön locker.
Selbst dieser Ausraster wurde ihm verziehen. Rudi Völler, der in Hanau geboren wurde, hatte schon als Kind nur eins im Kopf. Fußball. Wie Papa Kurt immer gerne erzählt hat.
Naja, er war schon immer so ein bisschen eigensinnig, gell? Er wollte nur mit dem Ball spielen, alles andere war nix, aber nur immer der Ball dabei.
Und das war auch gut so für Rudi Völler und den deutschen Fußball. Über Kickers Offenbach, 1860 München und Bremen ging es zur Nationalmannschaft. Auch dort traf er natürlich, so wie im WM-Finale 1986, Deutschland gegen Argentinien.
Eckball von Bremen nach innen. Kopfballchance Berthold und Tor! Rudi Völler 2:2!
Die Krönung als Fußballer natürlich der WM-Sieg 4 Jahre später in Italien. Dort spielte er mittlerweile bei AS Rom, wurde Pokalsieger und schwärmte oft von seiner tollen Zeit dort. In Marseille erlebte er mit dem Gewinn der Champions League einen zweiten Höhepunkt seiner großartigen Karriere. Auch wenn er sich im Ausland wohlgefühlt hat, Rudi Völler hängt an seiner Heimat in Hanau.
Ich bin stolz und froh, dass ich da aufgewachsen bin. Eine schönere Kindheit kann man sich gar nicht wünschen, was ich alles da erlebt habe. Das hat mir unwahrscheinlich geholfen für meine Zukunft.
Und er hängt mit 65 Jahren immer noch sehr am Fußball und der Nationalmannschaft. Gerade erst hat Völler seinen Vertrag als Sportdirektor bis 2028 verlängert.
Matthias Merget zum 65. Geburtstag von Rudi Völler. Sie hören das RBB 24 Inforadio und das aus gutem Grund, denn jetzt geht's wieder ab zur Bundesliga.
Jens Day, der Däne in Reihen von Werder Bremen, der hat gerade die Augen zusammengekniffen und dann so den Kopf in den Nacken gelegt, weil er sich geärgert hat bei der nächsten Standardsituation für Werder Bremen, wo es nicht so richtig gefährlich geworden ist. Und da hat er sich geärgert, aber aktuell steht es nach 53 gespielten Minuten weiterhin 1:1 beim Gastspiel der Bremer in Stuttgart. Und es ist eine Partie, die nicht mehr ganz so viel Tempo, nicht mehr ganz so aufregend ist wie in den ersten 45 Minuten. Aber beide Teams, das kann man ganz sicher sagen, haben Bock. Beide Teams wollen nicht, dass es bei diesem 1:1 bleibt. Und wer richtig Bock hat, das ist Nick Woltemade. Der hat schon wieder den Ball, aber es gibt den nächsten Pfiff. Und das ist einer wegen einer Abseitsposition von Nick Woltemade. Der ärgert sich hier, legt auch da alles rein. Seinen ganzen Körper, 1,98 Meter Ärgernis. Zumindest gerade für ihn, weil er sich dachte, boah, jetzt stand ich bei dem guten Zuspiel ein bisschen zu optimistisch. Deshalb Werder Bremen weiter in Ballbesitz. Es gibt den Abschlag hinten raus. Die Bremer versuchen es über die Zentrale, aber der VfB ist da mit Atakan Karasor. Der spielt den Ball rüber auf die linke Seite. Bremen hat aufgepasst, aber Nick Woltemade auch. Der ist dazwischen, versucht den Ball zu erobern. Und dann ist es wieder Karasor, der Stuttgarter Kapitän, verlagert das Spiel jetzt auf die rechte Seite und es bleibt hier erstmal beim 1:1 zwischen dem VfB Stuttgart und Werder Bremen.
Der erste FC Union Berlin hat gestern unentschieden gespielt beim deutschen Meister in Leverkusen. Respekt, Respekt, Respekt für eine Mannschaft, die noch zu Jahresbeginn in argen sportlichen Schwierigkeiten gesteckt hat. Jetzt also ein Sieg in Frankfurt bei der Eintracht, ein Sieg gegen Freiburg und ein Unentschieden gegen die Bayern und ein Erfolg über den VfL Wolfsburg und jetzt, wie gesagt, ein 1:1 in Leverkusen. Anschließend stürmte Union-Trainer Steffen Baumgart zur eigenen Fankurve und reckte dort die Faust. Und darüber habe ich mit Lars Becker gesprochen, unserem Union-Reporter. Und eben auch darüber, dass es jetzt wohl auch für die Unioner klar ist, dass das Gröbste erledigt ist im Abstiegskampf.
Ja, das sehe ich ganz genauso. Natürlich ist theoretisch ein Abstieg noch möglich. Aber nach den Leistungen und den Ergebnissen der letzten Wochen und nach diesem 0:0, einem Punktgewinn beim Meister auswärts in Leverkusen, glaubt auch beim ersten FC Union keiner mehr daran, dass man auch ernsthaft in Abstiegsgefahr geraten könnte. Auch wie sie gestern aufgetreten sind, das war absolut überzeugend. Das ist eine Mannschaft, die mit dem Abstiegskampf nichts zu tun haben wird. Ja, und er ist ein Emotionsbolzen, dieser Steffen Baumgart. Und womit hat er gejubelt gestern? Mit Recht.
Nun ist es ja so, dass die Unioner jahrelang einen Höhenflug nach dem anderen hinlegten. Dann kam in der vergangenen Spielzeit der sportliche Absturz. In dieser Saison begann alles vortrefflich, aber dann ging es genauso weiter wie in der vergangenen. Und nun stellt sich die Frage, wohin führt dieser Weg der Unioner in den nächsten Jahren? Wie glaubst du, werden sie das hinbekommen müssen, diese Mannschaft wieder zu stabilisieren auf einem etwas höheren Niveau, um wenigstens geruhsame Monate dann in der kommenden Spielzeit in der Bundesliga verbringen zu können?
Ja, du hast völlig recht. Es geht darum, stabil in der Bundesliga zu bleiben, den Abstiegskampf möglichst zu vermeiden. Es redet an der alten Försterei beim ersten FC Union niemand von internationalen Wettbewerben. Das wäre auch vermessen. Man will sich weiter etablieren in der Liga. Und Steffen Baumgart hat zumindest erstmal die Skeptiker eines Besseren belehrt. Sah ja vor einigen Wochen ganz anders aus, nachdem man auch zu Hause gegen Kiel verloren hatte. Und der Captain Christopher Trimmel hat gestern eine interessante Sache gesagt, nämlich, dass sie sich schon vor dieser Serie zusammengesetzt hätten und sich eingeschworen haben, vor allem eben wieder die Union-DNA auszupacken, defensiv sicher zu stehen und da alles glatt zu ziehen. Das ist ihnen tatsächlich gelungen. 11 Punkte aus den letzten 15 Spielen. Ich glaube, es zeigt sich, dass die Arbeit von Steffen Baumgart Früchte trägt, auch bei den Gegnern, die sie zuletzt hatten. Er ist in der Lage, sich anzupassen, flexibel anzupassen, spielt lieber mit Viererkette, hat aber gemerkt in der Mannschaft, es läuft besser mit Dreierkette, da fühlt das Team sich wohler. Also diese Wirkung zwischen Team oder die Chemie zwischen Trainer und Mannschaft ist immer intensiver geworden und ich glaube, Steffen Baumgart sollte in der Lage sein, auch über diese Saison hinaus die Mannschaft auf einem guten Kurs zu halten. Definitiv passt das alles oder defensiv passt das alles. Na klar, in der Offensive hat er mit Illich einen stark gemacht, der in den letzten Wochen 3 Tore gemacht hat. Da fehlt es meines Erachtens am meisten und natürlich eine Entwicklung im spielerischen Bereich, aber auch die hat er ja vor, Steffen Baumgart. Da fehlt ihm vielleicht noch, der ein oder andere Spieler, um da voranzukommen. Aber ich sehe Union unter Baumgart im Moment sehr gesettelt und auf einem guten Weg, hoffentlich dann auch über die nächsten Jahre.
Die Stadter Kurve, das ist der Bereich, wo die Fans des VfB Stuttgart stehen, tanzen und singen. Und die hatten eben gerade den Torschrei schon auf den Lippen, weil Nick Woltemade, ihr Paradestürmer in der aktuellen Saison, mit seinen 1,98 noch höher gestiegen ist, als er eh schon groß ist, den Ball in Richtung Tor drückte mit dem Kopf. Aber der ging ganz, ganz knapp am Kasten vorbei. Und deshalb steht es nach, gleich einer guten, knappen Stunde, die gespielt ist, weiterhin 1:1 zwischen den Stuttgartern und Werder Bremen. Und die Bremer, auch die weiterhin aggressiv, gut in den Zweikämpfen. Das hier aber war gerade gar nicht so richtig gut im Mittelfeld. Da gab es das relativ harte Einsteigen gegen Finn Jeltsch, gegen den Stuttgarter, der sich hier die Brust hält, der erst einmal wieder zu Luft kommen muss. Der Trainer des VfB Stuttgart, Sebastian Hoeneß, der beobachtet das Ganze mit Sorgenfalten von der Seitenlinie aus, denn er sieht, dass sein Spieler ja sich hier immer wieder den Brustkorb hält und wirklich um Luft ringt, aber er steht schon wieder, kniete eben mal kurz und zieht jetzt richtig Luft. Also es scheint was anzukommen, das ist die gute, das ist die wichtige Nachricht. Aber es gibt den Freistoß für den VfB Stuttgart, ausgeführt aus dem Mittelkreis. Und weil das alles noch ein bisschen dauert, weil sich hier viele Menschen sehr viel Zeit lassen, bleibt es hier beim Stand von 1:1 VfB gegen Bremen.
Ja, wenn die sich Zeit lassen, schalten wir nach Köln zum Pokalfinale im Handball, Daniel Neuhaus.
Gar nichts dagegen. Was wollt ihr genau wissen?
Tja, was wollen wir wissen? Was kostet ein Bier in Köln?
Ah, das kann ich nicht sagen, aber ich kann dir auch sagen, warum ich das nicht sagen kann, weil mich hier nichts von diesem Platz wegbringen kann. Ich bin nicht mal in der Halbzeitpause weggegangen, weil das so spannend ist und diese zweite Halbzeit jetzt auch kommt Kiel schon wieder. Aber Simic ist da, der Hexer im MT-Tor verhindert das 17:14 für Kiel. Bleibt also beim 16:14 und die Melsunger sind so langsam aber sicher gefordert. 43 Minuten rum und es ging immer hin und her. Ein Tor vor für Melsungen, dann mal ein Tor vor für Kiel. Jetzt haben wir schon zum zweiten Mal eine Kieler Zwei-Tore-Führung in dieser zweiten Halbzeit. Und aus Melsunger Sicht bedeutet das, bloß nicht abreißen lassen, bloß nicht Kiel wegziehen lassen. Denn mit dieser Klasse und mit vor allem diesem defensiven Modus der Kieler wird es dann schwer zurückzukommen. Also Melsungen bemüht sich, aber die Kieler haben fast den Ball ergattert. Gibt aber einen Freiwurf an der gestrichelten Linie. Die Schiedsrichter geben den Ball jetzt wieder frei. Balenciaga, der kleine spanische Spielmacher für die Melsunger, bringt den Ball auf den linken Rückraum. Dann wieder zurückgespielt, noch keine Bewegung drin. Er sucht die Anspielstation am Kreis, findet sie nicht. Stattdessen der Ballverlust, Tempo-Gegenstoß. Dufniak vorne, Tor ist leer und Treffer. Dufniak macht das 17:14. Also möglicherweise sind wir gerade drauf in der spielentscheidenden Phase. Und sofort nimmt die MT-Melsungen, nimmt der Trainer Parondo die Auszeit, weil er spürt, dass seiner Mannschaft dieses Finale um den DHB-Pokal zu entgleiten droht. 3-Tore-Führung für den THW Kiel. Gesprächsbedarf bei den Melsungern und natürlich auch bei den Kielern. Die können mit ihrer Abwehrarbeit nach wie vor sehr zufrieden sein. Und auch Andy Wolf hat einen tollen Tag, der deutsche Nationalkeeper. Aber vorne kann noch ein bisschen mehr gehen, als wir gerade gehört und gesehen haben.
Da ist mir eingefallen, Daniel, weil ich nach dem Bier gefragt habe. Ihr habt ja gar kein Bier in Köln, ihr habt ja nur Kölsch.
Auch wieder wahr. Gut, dass ich nicht aufgestanden bin.
Daniel Neuhaus, unser Reporter beim Pokalfinale im Handball. Sie hören das RBB 24 Inforadio und jetzt hören Sie auch Daniel Thun, den Trainer von Fortuna Düsseldorf, nach dem 2:1 Erfolg heute in der zweiten Fußball-Bundesliga in Paderborn. Mareike Zeck hat mit Daniel Thun gesprochen.
Sie sind an Paderborn vorbei und wieder voll drin im Rennen um Platz 3. Können Sie beschreiben, wie viel Arbeit das war?
Schreiben jetzt schwer, aber Sie haben ja sicherlich gesehen, wie gut diese Paderborner Mannschaft einfach ist, wie anspruchsvoll dieses Spiel gegen den Ball ist, weil die Paderborner permanent in Positionswechseln einfach unterwegs sind. Und dann ist es natürlich ganz, ganz viel harte Arbeit gewesen. Ja, und Sie sehen ja auch, dass so eine rote Karte dann eher den Gegner begünstigt manchmal, als dass es uns begünstigt hat hinten raus. Ich fand eigentlich, die Ruhe war nach dem 2:0 gegeben, nach der roten Karte nicht mehr. Ja, und dann, klar, war es sicherlich ein sehr hart erarbeiteter, glücklicher Sieg.
Und wenn Sie so auf die letzten Wochen zurückblicken, hatten Sie ja auch ziemlich viele Schwierigkeiten, so mit Verletzten, aber natürlich auch mit der fehlenden Konstanz vielleicht ein bisschen. Wenn Sie jetzt so auf die lange Bahn gucken, wie viel Arbeit war das, jetzt wieder hier zu stehen, wo die Crunchtime ansteht?
Differenziert betrachtet. Es ist die ganzen Wochen sehr anspruchsvoll. Deswegen, wie soll Konstanz dann entstehen, wenn permanent Wechsel stattfinden müssen? Und so ist es natürlich für uns dann mit dem Blick nach vorne eher so ausgerichtet, dass wir das nächste Spiel schauen. Es kommt nur ein Spieler in der nächsten Woche zurück. Ich muss aufpassen, dass mir nicht schon wieder einer fehlt oder unter der Woche dann auch irgendwie verloren geht. Und deswegen ist es richtig cool, wie die Jungs das Ganze angehen, wie sie es annehmen. Sie sind ein sehr kleiner Kreis. Aber dieser Kreis, so ein bisschen Wagenburg-Mentalität, freut einem natürlich, an einem anspruchsvollen Standort dann auch so zu bestehen.
Daniel Thun, der Trainer von Fortuna Düsseldorf. Die Ruderer von Cambridge haben die 170. Auflage des legendären Duells gegen den Rivalen Oxford gewonnen. Im traditionellen Aufeinandertreffen der beiden Elite-Universitäten setzten sich heute die Light Blues auf der rund 7 Kilometer langen Strecke auf der Themse deutlich gegen die Dark Blues um den deutschen Tassilo von Müller durch. Für die Cambridge-Männer war es der 3. Sieg nacheinander und der 88. überhaupt. Oxford bleibt bei 81 Erfolgen, womit wir wieder in Stuttgart bei Ann-Kathrin Rose wären.
Ein schönes Spiel und ein schweres Spiel hat Ole Werner erwartet, der Trainer von Werder Bremen, denn er mag dieses Stadion hier in Stuttgart so gerne. Und gerade haben seine Bremer beim Stand von 1:1 nach 63 Minuten richtig schwer. Denn der VfB Stuttgart, der schnürte jetzt immer tiefer hinten an. Jetzt Carrasso, aber der erste Versuch abgeblockt. Jetzt die Bremer mit dem Versuch, das spielerisch zu lösen, da hinten raus. Und jetzt aber erstmal der lange Ball. Sie müssen aufpassen, denn diese zweiten Bälle, da ist der VfB auch in der aktuellen Verfassung bockstark. Und deshalb geht jetzt hier dieses Raunen durchs Stadion. Denn der VfB Stuttgart hat den Ball wieder gewonnen, hat den Ball im Mittelfeld und versucht das schnell zu machen über Nick Woltemade. Woltemade gegen drei. Und jetzt gibt's nach einem vermeintlich harmlosen Foul gelb-rot. Und ich bin ganz ehrlich, das ist für mich eine sehr, sehr erstaunliche Kiste. Denn ja, klar, Woltemade, der war schon vorgewarnt. Der hatte schon die gelbe Karte, aber das sah für mich verhältnismäßig harmlos aus. Im ersten Eindruck. Wir schauen noch einmal drauf. Ja, also das kann man geben, aber mir ist das für einen Platzverweis zu hart. Der VfB Stuttgart nur noch zu zehnt und Nick Woltemade fliegt vom Platz gegen seinen Ex-Club. Das ist auch eine Geschichte dieses Spieltags. Es bleibt erst einmal beim 1:1 Stuttgart gegen Bremen.
Für 17.18 Uhr war die Zielankunft geplant beim weltberühmten Radrennen Paris-Roubaix. Jetzt ist es 16.55 Uhr. Und die ersten nähern sich schon dem Ziel, Holger Gerska.
Nur auf 12 Sekunden, dann setzte sich tatsächlich die Power von Mathieu van der Poel durch. Und Tadej Pogacar gab auch in gewisser Weise insofern auf, als dass er zurückwechselte auf sein originales Rad. Und hätte er gewusst, dass auch Mathieu van der Poel dann wenige Kilometer später noch einen Defekt hatte, wäre er vielleicht auch durchgefahren. Aber dann wäre es auch eng geworden, den Niederländer wieder zu stellen. Jetzt liegt 1:16 zwischen beiden. Also es sieht so aus, als würde sich der beste Klassikerfahrer dieser Epoche gegen den besten Radsportler dieser Epoche durchsetzen. Denn bevor wir gleich Mathieu van der Poel, der auf den letzten Kilometer gleich kommen würde, das letzte kleine Stück Kopfsteinpflaster hier in der Stadt absolviert und gleich hier in das Velodrom einbiegen wird, feiern. Wirklich ein lobendes Wort in Richtung Tadej Pogacar. Er ist zum allerersten Mal hier am Start gewesen. Zum ersten Mal seit über 30 Jahren startet ein aktueller Tour de France-Sieger auf dem Kopfsteinpflaster und dann wird er gleich Zweiter. Der Letzte, der als Tour de France-Sieger hier gewonnen hat, war Bernard Hinault. Und da reden wir über die 80er Jahre. Und jetzt kommt Mathieu van der Poel aus dem Sattel heraus. Kurz noch ein Wort, bevor wir ihn feiern, zum besten Deutschen. Das ist Jonas Rutsch. Der war schon bei der allerersten Ausreißergruppe dabei, fuhr dann fast 240 Kilometer in wechselnden Konstellationen immer vor dem Feld. Und er wird hier in einer Gruppe ankommen, die um die Plätze 6 bis 8 fährt. Also schlechtestenfalls wird der Hesse 8er. Und jetzt kommt der Jubel für Mathieu van der Poel. Jetzt hat er noch genau 600 Meter, anderthalb Runden hier in diesem altehrwürdigen Velodrom. Und natürlich will man jetzt hier noch nicht feiern, sondern er hat noch mal ein bisschen zugelegt, beißt noch mal die Zähne zusammen, als wäre das jetzt noch anstrengend. Dabei ist es jetzt, da die Glocke ertönt für die letzten 400 Meter, die pure Lust bei Mathieu van der Poel. So groß ist sein Vorsprung. Pogacar wird Zweiter werden. Danach Wout van Aert gegen Mats Pedersen. Auch zwei ganz große Stars um den dritten Platz. Und wie gesagt, dann Jonas Rutsch. Jetzt sind es noch 200 Meter für Mathieu van der Poel. Da grüßt er seine Lebensgefährtin, die auf dieser Seite unter einem Basecap auf ihn wartet. Schaut noch mal hoch. Auch noch ein kleiner Funfact. Dreimal hintereinander gewinnt der Paris-Roubaix. Das gelang zuletzt Francesco Moser. Das waren die späten 70er Jahre. Da weiß man, wie historisch diese 122. Auflage von Paris-Roubaix zu Ende geht. Und das ist die Zielgerade für Mathieu van der Poel. Kopf nach unten, Kopf nach oben und die 3. Er zeigt die 3 für den Hattrick. Er ist im Ziel, steigt ab vom Rad, so wie es Remco Evenepoel in Paris gemacht hat unter dem Eiffelturm. So reckt er hier das Rad nach oben, genau in dem Augenblick, in dem Tadej Pogacar, sein Widersacher, grinsend lächelnd ins Velodrom einbiegt. Was für ein Duell mit dem großen Sieger Mathieu van der Poel.
Holger Gerska, live aus Nordfrankreich. Ja, ein Monument des Radsports, schwer genug, es einmal zu erklimmen. Mathieu van der Poel nun zum dritten. Womit wir ein weiteres Mal in Köln beim Handball wären und dem deutschen Pokalfinale mit Daniel Neuhaus.
Extra Karnevalsmusik für euch angemacht. Auszeit gerade genommen von den Kielern. 21:18 steht's für den Rekordpokalsieger, den THW Kiel. Etwas weniger als 11 Minuten noch zu spielen und die Melsunger, die müssen jetzt langsam anfangen zu zaubern. Roberto Parondo, der Trainer der Melsunger, ein Spanier, hat zweimal als Spieler mit Philipp Riecher, dem Trainer der Kieler, die Klingen gekreuzt in Champions League Endspielen und jeweils hat Parondo gewonnen, aber hier ist er jetzt als Trainer gefordert und muss seiner Mannschaft jetzt hoffentlich aus Melsunger Sicht irgendwas eingeflüstert haben, um nochmal ja, den Trend irgendwie zu drehen, denn die Kieler, die stärkere Mannschaft, Andy Wolf hält jetzt auch die wichtigen Bälle im Gegensatz zu Nebojša Simić, dem Melsunger Keeper, der eigentlich so überzeugend war, aber jetzt gerade so zwei, dreimal Bälle passieren lassen musste, die er in der ersten Halbzeit gehalten hat. Bitter für Melsungen, das sich aber natürlich noch nicht aufgegeben hat und keine 3 in die Luft recken möchte, sondern eine 1 für den ersten Titel der Vereinsgeschichte. Ist aber noch ein ganz schön weiter Weg. Gleich 10 Minuten noch und 3 Tore vor für Kiel. Jetzt sogar 4.
Soweit Daniel Neuhaus. Jetzt die Nachrichten mit Birgit Röhricht im RBB 24 Inforadio. Danach alles Wichtige aus Deutschland und der Welt von Michael Castricius. Und wie das Spiel in Stuttgart ausgeht, das erfahren Sie dann um 17.14 Uhr.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Vorsicht bitte auf der A9 Berlin Richtung Leipzig zwischen Rastplatz Hagen und Kleiner Zehns Behinderungen wegen einer ungesicherten Unfallstelle. A10 nördlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Barnim zwischen den Dreiecken Pankow und Barnim ist die rechte Spur gesperrt. Es gab dort einen Unfall mit mehreren Fahrzeugen. Wir wünschen Ihnen gute Fahrt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Bei den Jusos formiert sich Widerstand gegen den Koalitionsvertrag von Union und SPD. Die Landesverbände in Bayern und Schleswig-Holstein riefen dazu auf, bei der anstehenden SPD-Mitgliederbefragung mit Nein zu stimmen. Auch die Berliner Jusos wollen den Vertrag ablehnen. Kritisiert werden unter anderem die Pläne der künftigen Bundesregierung, die Migrationspolitik zu verschärfen und das Bürgergeld in seiner jetzigen Form abzuschaffen. Kritik am Koalitionsvertrag kommt auch von Sozialverbänden und Krankenkassen. Sie warnen davor, dass die Beiträge für die Sozialversicherungen deutlich steigen könnten. Jim Bob Nikschas.
Die Präsidentin des Sozialverbands VDK, Verena Bentele, vermisst im Koalitionsvertrag von Union und SPD konkrete Antworten auf die Frage, wie die Sozialsysteme künftig stabil gehalten werden sollen, angesichts weiter steigender Kosten. Auch der Chef der Krankenkasse DAK, Andreas Storm, kritisiert, dass die Parteien Kosten in Milliardenhöhe auf Beitragszahler abwälzen wollten. Er warnt in der Augsburger Allgemeinen vor einem, Zitat, Beitragstsunami.
Bei einem neuen russischen Luftangriff auf die Ukraine sind viele Zivilisten getötet worden. Im Zentrum der Stadt Sumy schlugen heute 2 Raketen ein. Präsident Zelensky spricht von mehr als 30 Todesopfern. Florian Kellermann.
Fotos und Videos zeigen brennende Autos, stark beschädigte historische Gebäude sowie zahlreiche Tote und Verletzte auf den Straßen. Zum Zeitpunkt des Angriffs seien viele christliche Gläubige auf dem Weg in die Kirche gewesen, kommentierte der ukrainische Außenminister Andriy Sybiha. Vor etwas über einer Woche schlug eine russische Rakete in Kryvyi Rih in einem Wohnviertel ein. 19 Menschen starben, von ihnen 9 Kinder.
Zum Auftakt der Karwoche hat sich der gesundheitlich angeschlagene Papst im Vatikan vor tausenden Gläubigen gezeigt. Franziskus erschien am Ende der Palmsonntagsmesse auf dem Petersplatz, wo er im Rollstuhl durch die Menge gefahren wurde. Die Messe selbst wurde von einem Kardinal geleitet. Der 88-jährige Franziskus litt zuletzt an einer schweren Lungenentzündung. Er wurde deswegen wochenlang in einer Klinik in Rom behandelt. In der Fußball-Bundesliga hat der VfB Stuttgart gerade Werder Bremen zu Gast. Es steht aktuell 1:1.